Woher kommen wir? Unendliche Weiten und du mittendrin. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Jeder einzelne Moment unseres Daseins steht in einem Zusammenhang. Nur in welchem? Und kann man das messen oder benennen? Um geboren zu werden, brauchen wir 2 Eltern, 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern, 16 Ururgroßeltern, 32 Ururururgroßeltern, 64 Pentagroßeltern, 128 Hexagroßeltern, 256 Heptagroßeltern, 512 Oktagroßeltern und 1.073.741.824 Ahnen. In nur ungefähr 300 Jahren, bevor wir uns hier auf Planet Erde geboren haben, sind uns 11 Generationen von 4.096 Ahnen vorausgegangen. In der 19. Generation sind es schon 1 Million direkte Vorfahren. In etwa 700 Jahren in der 29. Generation sind es 1 Milliarde Verwandte. Die Erbforschung befasst sich intensiv mit den Genen, die in diesen langen Folgen weitergegeben werden, also mit dem menschlichen Material. Meist wird hier auch Ausschau gehalten nach vererbten Talenten, musikalisch, künstlerisch, mathematisch, sportlich. In der Astrologie entspricht dies den 4 Temperamenten Feuer, Erde, Wasser und Luft. Doch was wissen wir über das Leben? Und was wissen wir über den Sinn des Lebens? Um ein Verständnis für den tieferen Sinn aller lebendigen Prozesse unseres Planeten Erde und all ihrer derzeit knapp 8 Milliarden Menschen zu gewinnen, müssen wir unseren Geist ausdehnen. Planet Erde ist nicht nur unser Heimatplanet für eine gewisse Zeit, sondern die Erde ist mit ihren 4,5 Milliarden Jahren auch unsere kosmische Adresse als Teil des Sonnensystems, das vor fast 5 Milliarden Jahren entstand. Unsere Heimatgalaxie, in der sich unser Sonnensystem befindet, ist die Milchstraße. Das Milchstraßensystem gehört zu einer lokalen Gruppe, zu der auch unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, gehört. Die lokale Gruppe wiederum ist Teil des Virgo-Superhaufens, eines Supergalaxiehaufens. Jede Galaxie enthält Milliarden von Sonnen und unzähligen Welten. Selbst der gesamte Virgo-Superhaufen bildet aber nur einen kleinen Teil des Universums. Der Kosmos im größten Maßstab, den wir kennen, also das beobachtbare Universum, ist eine Art Netzwerk von 100 Milliarden Galaxien. Unsere Heimatgalaxie ist eine davon. Unser kosmischer Horizont ist das, wie weit wir in der Raumzeit sehen können. Jenseits davon liegen Teile, die zu weit entfernt sind, als dass uns ihr Licht hätte erreichen können in den 13,8 Milliarden Jahren dieses Universums, das sich ständig verändert. Jeden Tag entstehen 275 Millionen neue Sterne und Planeten. Ebenso viele erreichen ihr Ende. Und alle sind unentwegt in Bewegung. Das menschliche Auge erkennt nur einen kleinen Teil des Lichts im Kosmos. Viele Menschen vermuten jedoch, dass all die Welten, Sterne, Galaxien und Superhaufen des beobachtbaren Universums nur eine kleine Blase in einem unendlichen Ozean anderer Universen sind. Ein Multiversum. Welten ohne Ende. Wir wohnen also ganz am Rand einer unbedeutenden Galaxie, irgendwo in einem ausgedehnten Multiversum und sind vollkommen unscheinbar in einer überwältigenden Unermesslichkeit, die niemand in seiner Gesamtheit begreifen kann. Im realen Universum gibt es so viele Sterne, wie es Wassertropfen in allen Meeren des Planeten Erde oder Sandkörner an allen Stränden und in allen Wüsten unseres Planeten gibt. Unsere Heimatsonne ist nur ein Stern von ihnen. Sind wir angesichts solcher astronomischen Maßstäbe nicht unbedeutend? Die kosmische Perspektive ist recht neu. Es ist tatsächlich erst 400 Jahre her, dass sich unsere kosmische Perspektive änderte. 1599 wusste jeder, dass wir mit einem stillstehenden Planeten Erde im Mittelpunkt eines kleinen Universums stehen, das für uns gemacht ist. Sonne, Planeten und Sterne waren nur Lichter am Himmel, die sich um die Erde drehten. Bis der Astronom Nikolaus Kopernikus den radikalen Vorschlag machte, dass wir nicht der Mittelpunkt des Universums sind. In der Idee, dass die Erde sich um die Sonne drehen würde, sahen viele, auch Luther, einen skandalösen Affront gegen die Heilige Schrift. Aber die Ablösung des bis dahin gültigen geozentrischen Systems nach Ptolemäus war eingeleitet. Dann tauchte ein junger Dominikanermönch in Neapel auf. Der herausragende Denker Giordano Bruno wollte die Geheimnisse des Universums verstehen und begann, verbotene Bücher zu lesen, in die die Kirche fast die gesamte wissenschaftliche Literatur eingebracht hatte, die nicht der biblischen Geschichte entsprach. Mit 30 hatte er eine Vision von einer neuen Sicht des Kosmos und förderte das heliozentrische, sonnenzentrierte Weltbild des Kopernikus. Nachdem er eine Offenbarung der Grenzenlosigkeit erlebt hatte, wurde Bruno zum Prediger und verbreitete seine kosmologischen Heilsbotschaften in ganz Europa, wurde jedoch überall ausgeschlossen, denn seine Gedanken schienen für diese Zeit zu unglaublich. Seine Wahrheit war die Unendlichkeit des Weltraums und die Überzeugung, dass es auch andere Welten gab. Damals zu revolutionär. Bruno lebte in einer Zeit, in der es keine Trennung von Kirche und Staat gab und auch nicht die Vorstellung, dass Redefreiheit das heilige Recht eines jeden Menschen ist. So dauerte es nicht lange, bis er in die Fänge der Gedankenpolizei geriet, denn er hatte sich gegen das kirchliche Dogma ausgesprochen. Die römisch-katholische Kirche unterhielt das Gerichtssystem der Inquisition, dessen einzige Aufgabe es war, jeden zu verfolgen und zu drangsalieren, der es wagte, abweichende Meinungen zu äußern. Wenn Bruno mit seinen Enthüllungen über das Universum recht hätte, wären die Heiligen Schriften und die Autorität der Kirche anfechtbar. Brunos Weg endete schließlich am 17. Februar 1600 in Rom auf dem Scheiterhaufen, da er sich auch in den Fängen der Inquisition standhaft weigerte, seinen Thesen abzuschwören. Giordano Bruno wurde bis heute von der Kirche nicht rehabilitiert. Blicke durchs Teleskop auf die kosmische Realität. Knapp 10 Jahre nach Brunos Märtyrertum blickte der italienische Universalgelehrte und Astronom Galileo Galilei zum ersten Mal durch ein Teleskop und erkannte, dass Bruno vollkommen recht hatte. Dieser kosmische Moment im Dezember 1609 war die Geburtsstunde der modernen Astronomie und besiegelte eine monumentale Zeitenwende. Galileo war imstande, das heliozentrische Weltbild zu beweisen, womit er das Weltbild der Kirche ins Wanken brachte. Der darauffolgende Streit mit der Kirche endete mit dem juristischen Sieg der Gedankenpolizei. Die Angst vor Folter und Scheiterhaufen bezwang ihn. Am 22. Juni 1633 schwor Galileo vor der Inquisition ab und begründete damit ein problematisches Verhältnis zwischen Kirche und Naturwissenschaften. Von seiner Überzeugung, dass sich nicht die Sonne, sondern die Erde bewege, ließ er trotz des Widerrufs nicht ab. Eppur si muove, und sie bewegt sich doch, soll Galileo gemurmelt haben, als er nach seiner Verurteilung den Raum verließ. Erst 360 Jahre später, am 31. Oktober 1992, rehabilitierte ihn die katholische Kirche durch Johannes Paul II. Ein wahrlich kosmischer Moment. Weltharmonik und die Geometrie der Schöpfung. Mit Hilfe des deutschen Astronomen und Astrologen Johannes Kepler konnte sich das heliozentrische Weltbild theoretisch widerspruchsfrei begründet auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit durchsetzen. In seiner Astrophysik gelang es ihm, die im Makrokosmos wirksamen geometrischen Formprinzipien zu entdecken und er formulierte die drei Keplerschen Gesetze über die Bahnen der Planeten um die Sonne. Keplers wichtigstes Werk wurde die Weltharmonik aus dem Jahr 1619. Darin beruft er sich auf die Philosophie der Pythagoreer. In Gottes Bau der Welt seien Proportionen, Formen und Strukturen maßgeblich. Gesetz, Ordnung, Sinn und Rechtmäßigkeit seien in den Zahlen der Mathematik zu finden. Ähnliche Gedanken fänden sich schon in der Bibel. Du hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Weisheit 21. Kepler verstand geometrische Verhältnisse buchstäblich als Gedanken Gottes, als eine Art Logos. Die heilige Geometrie vor der Schöpfung im Gedanken Gottes, der noch nicht manifest ist, sowie die heilige Geometrie der Schöpfung als Archetypus des Kosmos. Diese Weltharmonik und ihre Ordnung im Sonnensystem kennen wir heute als die Signatur der Sphären und die Basis der Astrologie. Die gleichen geometrischen Figuren, die wir in Blüten, Kristallen und Schneeflocken finden, entstehen als Sternfiguren von grandioser Schönheit durch die Bewegungsbeziehungen der Planeten.